Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei pflege.de. Und neben mir, da sitzt
Johannes Siegel, Fachredakteur bei pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen.
Und heute beschäftigen wir uns mit einer der vielleicht schwierigsten Fragen, die im Zusammenhang mit der Pflege doch vielleicht irgendwann mal aufkommen. Die Frage ist, kann die pflegebedürftige Person zu Hause bleiben oder ist vielleicht das Pflegeheim doch die bessere Lösung?
Ja, das ist eine ganz zentrale Entscheidung, die irgendwann ganz früh oder vielleicht im weiteren Verlauf mal aufkommt und die sehr schwierig ist und der deshalb viele auch lieber aus dem Weg gehen. Und das liegt einfach daran, dass es dabei ja nicht einfach um nüchterne Fakten und so eine ganz einfache Abwägung geht, sondern es geht um ganz viel mehr. Es geht um die Beziehung zur pflegebedürftigen Person, um Gefühle, um Erwartungen, um Hoffnungen und last but not least auch um die Kosten.
Hm. Ja, und weil natürlich jeder Mensch, und das gilt wahrscheinlich für uns auch hier, lieber zu Hause bleiben möchte, dann entscheidet man sich erstmal zunächst für die Pflege zu Hause. Ja, das kann aber auch für die Familie eine ziemliche Belastung langfristig bedeuten. Entscheidet man sich für ein Heim, dann fühlt es sich schnell wie ein Abschieben an und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Also, aber man hat ein echtes Dilemma mit dieser Entscheidung.
Ja, und genau deshalb wollen wir heute mal ganz in Ruhe drauf schauen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, was spricht für die eine oder die andere Lösung und worauf sollte man unbedingt achten, wenn man sich damit beschäftigt.
Ich bringe gerne wieder meine eigenen Erfahrungen mit. Wir haben ja meine Eltern über Jahre hinweg zu Hause gepflegt und auch da stand die Frage irgendwann im Raum, geht es überhaupt noch so weiter und was für Alternativen gibt es eigentlich?
Ja, das ist auf jeden Fall gut, denn wir sprechen heute über Entscheidungshilfen, über die Rolle der Familie, über Kosten, über Auswahlkriterien und darüber, wie man diese Entscheidung am besten gemeinsam treffen kann.
Mhm, aber so viel ist auch klar, gibt keine schnellen Antworten und keinen Königsweg. Aber ganz viele Gedanken, die helfen können, den individuell passenden Weg zu finden. Doch Hannes, lass uns mal vorneweg damit beginnen, dass wir zunächst mal klären, gerade für diejenigen, die ganz neu dabei sind, was ist denn der Unterschied zwischen ambulanter und stationärer Pflege?
Ja, das ist schnell erklärt. Also ambulante Pflege oder häusliche Pflege ist die Pflege, die zu Hause stattfindet. Die also entweder durch Angehörige oder zum Beispiel durch einen ambulanten Pflegedienst geleistet wird.
Das bedeutet, der Pflegedienst kommt zu den vereinbarten Zeiten nach Hause und hilft zum Beispiel beim Waschen oder beim Anziehen am Morgen.
So ist es. Und interessant und vielleicht doch für viele auch überraschend ist, dass zum Beispiel im Jahr 2023 86% der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt wurden. Also das sind 4,9 Millionen Menschen.
Mich überrascht da viel mehr, dass davon laut Bundesamt für Statistik 3,1 Millionen Menschen ausschließlich Pflegegeld bezogen haben. Das bedeutet, sie pflegen ohne Unterstützung vom Pflegedienst.
Ja, das ist schon eine echte Leistung. Aber klar ist auch, irgendwann kann trotzdem der Moment kommen, an dem die Pflege zu Hause nicht mehr möglich ist. Und spätestens dann stellt sich die Frage nach der stationären Versorgung. Was so viel heißt wie, die pflegebedürftige Person zieht um, und zwar in eine Einrichtung, in ein Pflegeheim, in der sie rund um die Uhr betreut wird.
Aber warte mal, da vielleicht mal, bevor wir tiefer in die stationäre Pflege einsteigen. Als wir uns über die Inhalte von diesem Podcast ausgetauscht haben, von dieser Folge, wollten wir uns auch über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Versorgung unterhalten. Ich finde das wirklich ein bisschen schwer, weil es immer sehr, sehr individuell ist. Und man kann sich an der Stelle auch fragen, aus welcher Perspektive möchte man denn die Vor- und Nachteile eigentlich beleuchten?
Ja, magst du vielleicht nochmal ganz genau für die Hörerinnen und Hörer erklären, was du genau meinst damit?
Ja, du hast recht, guter Hinweis, mache ich gerne. Also die Frage ist doch, wie bringt man die beiden Blickwinkel zusammen? Was für den einen positiv ist, also vielleicht für den Angehörigen oder für den Betroffenen, ist für den anderen ja vielleicht komplett negativ.
Ja, auf jeden Fall. Also die Situation ist aus Sicht der pflegebedürftigen Person oft eben ganz anders als aus Sicht der Angehörigen. Mhm. Für viele Pflegebedürftige selbst steht ganz klar im Vordergrund, ich möchte auf jeden Fall zu Hause bleiben. Das ist emotional auch absolut verständlich. Es gibt Sicherheit, da sind Gewohnheiten, Erinnerungen damit mit verknüpft. Und oft geht es ja auch so um eine Art Lebenswerk, das man nicht aufgeben möchte.
Ganz genau. Aber auf der anderen Seite stehen ja auch manchmal die Angehörigen, die dann oft versuchen, genau diesen Wunsch möglich zu machen und dabei selbst an ihre Grenzen geraten. Ja, und genau das ist der Punkt. Die Frage, was passt zur aktuellen Situation, muss man eben aus beiden Perspektiven ganz ehrlich beleuchten. Und es fällt nicht immer leicht, beide Seiten zusammenzubringen.
Ja. Hast du eine Idee, wie man vorgehen könnte?
Ich finde, das hat ganz viel mit ehrlicher Selbsteinschätzung zu tun. Klar will man helfen, aber man sollte sich als Angehöriger ehrlich fragen, was kann ich leisten und was geht eben nicht mehr.
Ja, und als Betroffener muss man vielleicht auch genau hinsehen und überlegen, wer einem vor Ort helfen kann oder will und wie man das alles für sich organisieren könnte. Also wenn man das überhaupt noch selbst kann.
Ja, wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Denn tatsächlich sollten die Betroffenen sich auch am liebsten, also am allerliebsten schon vor der Pflegebedürftigkeit Gedanken dazu machen, wie ihre eigene Pflege funktionieren kann. Also habe ich die finanziellen Mittel oder Versicherungen, die mir helfen können? Ist meine Wohnung oder mein Haus dafür denn geeignet? Ja, und vor allem, gibt es denn Angehörige? Und wenn ja, wie sehr können sie überhaupt eingebunden werden?
Ja, das muss man sich sehr gut überlegen. Denn es bringt ja niemanden etwas, wenn Angehörige sich komplett aufreiben dabei. Ja, und das merkt man oft erst viel zu spät, dass man schon längst eigentlich an Grenzen stößt.
Ja, da sagst du was. Ich erinnere mich gut an einen Satz von Armin Rieger bei der Sendung Hart aber fair, der früher selbst ein Pflegeheim geleitet hat. Er sagte mal in einer Sendung, manchmal hatte er den Eindruck, dass eher der Angehörige einen Heimplatz bräuchte, als der Pflegebedürftige, der ihm wesentlich munterer gegenüber saß. Also das klingt ziemlich hart, stimmt natürlich auch nicht immer, trifft aber einen echt wahren Punkt.
Und es zeigt, Pflege betrifft immer zwei Seiten. Die pflegebedürftige Person und die Menschen, die sich kümmern. Deshalb vielleicht mal eine kleine mentale Checkliste machen.
Ja, genau. Zum Beispiel sollte man sich vielleicht folgende Dinge fragen. Habe ich als Angehöriger körperlich überhaupt die Kraft, zum Beispiel beim Heben oder Waschen? Gibt es ausreichend Unterstützung durch Familie oder Pflegedienst oder bin ich vielleicht ganz allein? Wie sieht denn mein Alltag gerade aus, beruflich oder auch familiär? Und wie geht es mir emotional? Ja, und wie gut und belastbar ist mein Verhältnis denn zur pflegebedürftigen Person? Auch eine wichtige Frage. Die Betroffenen müssen sich ihrerseits auch ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, gibt es jemanden im nahen Umfeld, der mich zu Hause unterstützen kann? Habe ich denn auch einen Plan, wohin ich will, wenn es zu Hause nicht mehr geht?
Ja, wer bei diesen Fragen jetzt mehrmals den Kopf schüttelt, der sollte sich das mit der Pflege zu Hause ganz gut überlegen. Und vielleicht auch über eine sogenannte 24-Stunden-Hilfe oder eine Tagespflege so als Zwischenlösung nachdenken.
Ja, das wäre eine gute Alternative. Und es hilft, rechtzeitig auch mit einer Pflegeberatung zu sprechen. Am besten schon dann, wenn man denkt, vielleicht brauchen wir bald ein bisschen mehr Unterstützung. Ja, also wir halten einfach mal fest, Pflege zu Hause ist oft gewünscht, aber nicht immer machbar. Deshalb lohnt es sich, die Situation ganz realistisch zu analysieren.
Ja, und es gibt noch ein paar ganz neutrale Faktoren, die wirklich helfen können, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ich fange mal an. Pflegegrad. Je höher der Pflegegrad, desto aufwendiger die Versorgung. So, Pi mal Daumen ist immer ein bisschen individuell und hängt von Krankheitsbildern oder Beschwerden ab. Aber ungefähr gilt, je höher der Pflegegrad, desto aufwendiger die Versorgung. Thema Mobilität. Kann sich die Person noch allein bewegen? Oder braucht sie dauernd Hilfe bei jeder Bewegung, bei jedem Klogang, bei jeder kleinen Bewegung in der Wohnung? Denn davon hängt auch ab, wie lange man eine Person mal alleine lassen kann. Der Gesundheitszustand. Gibt es chronische Krankheiten, vielleicht eine demenzielle Erkrankung, nächtliche Unruhe? Davon kann zum Beispiel auch abhängen, ob man zumindest nachts noch ruhig schlafen kann als Pflegender. Und die Wohnsituation. Ist die Wohnung barrierefrei oder muss vielleicht vorher noch was umgebaut werden? Haben wir dafür die finanziellen Mittel?
Also das sind wichtige Punkte, die würde ich gerne noch ergänzen, Hannes. Zum Beispiel mit der Frage, wie stabil und lebendig ist eigentlich das eigene soziale Umfeld? Weil Einsamkeit ist nämlich auch ein Faktor. In einem Pflegeheim kann das soziale Leben oft sogar wieder aktiver werden als zu Hause, wenn es gut läuft, vorausgesetzt. Ich habe dazu tatsächlich ein paar gute Beispiele in der ein oder anderen Einrichtung dazu sehen können.
Ja, und es kann sich lohnen, generell mal eine Pflegeberatung in Anspruch zu nehmen, also eine nach § 7 SGB 11. Die sind kostenlos und können wirklich helfen, Klarheit bei vielen Fragen zu bekommen.
Genau, Sie kennen ja auch oft die Dienstleister in der Nähe und können auch dann was organisieren, wenn es nötig wäre. Beziehungsweise, was auch hilft, ist, ein Pflegetagebuch mal zu führen. Habe ich damals übrigens gemacht. Es klingt aufwendig, aber man bekommt einen echten Überblick. Denn ich sehe einfach, wie oft die Person Hilfe braucht, bei was genau und wie viel Zeit es auch kostet.
Ja, und eine kostenlose Vorlage für ein Pflegetagebuch können Sie bei pflege.de herunterladen. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Und so eine Dokumentation im Pflegetagebuch hat noch weitere Vorteile, denn sie ist nicht nur für die grundsätzliche Entscheidung, ob man die Pflege leisten kann, hilfreich, sondern sie kann auch eine gute Grundlage sein, wenn man eben einen Antrag auf den Pflegegrad stellen will oder auch auf die Höherstufung eines Pflegegrads.
Ja, am Ende geht es halt nicht nur darum, was wünschenswert wäre, sondern was eben auch realistisch ist. Ja. Und um da einen klaren Blick zu bekommen, sind solche Werkzeuge meiner Meinung nach echt Gold wert.
Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man sich der Frage Pflege zu Hause oder im Heim annähern kann. Oft ist das dann ja eher die Frage, ist die Pflege zu Hause machbar? Jetzt würde ich aber gerne mal darüber sprechen, wie die Situation ist, wenn sich doch abzeichnet, dass die stationäre Pflege, also ein Umzug ins Heim, für alle Beteiligten doch vielleicht die bessere Lösung ist. Also wie geht man das überhaupt an?
Ja, also das ist nicht ganz so einfach, denn natürlich ist es absolut notwendig, dass man die betroffene Person mit einbezieht. Ja, die beste Voraussetzung wäre natürlich an der Stelle, dass sich der Mensch selbst schon Gedanken dazu gemacht hat.
Ja, was aber in der Regel wahrscheinlich nicht so richtig stattfindet. Was empfiehlst du da konkret? Hast du aus deiner Erfahrung irgendwelche Tipps?
Ja, also auf alle Fälle würde ich raten, das Thema frühzeitig anzusprechen. Also dann anzusprechen, wenn der Punkt noch gar nicht gekommen ist, also bevor es zu diesem Schritt kommt. Es darf einfach kein Tabuthema sein. Ja. Und ehrlich, am besten nicht erst dann, wenn der Druck schon so groß wird, sondern vorher, vielleicht mal in einer ruhigen Minute. Man könnte mal Fragen stellen, wie zum Beispiel, was wäre dir denn wichtig, wenn du nicht mehr alleine zu Hause bleiben kannst? Ja, möchtest du dir vielleicht mal ein Heim anschauen oder würdest du vielleicht mal auch eine Tagespflege ausprobieren, um zu sehen, ob dir das vielleicht sogar gefällt? Ob da vielleicht auch andere nette Menschen sind. Also einfach mal versuchen, schon mal einen kleinen Schritt in diese Richtung zu wagen.
Ja, und diese Kommunikation ist ja sehr wichtig. Aber was macht man jetzt, wenn da eine kognitive Einschränkung vorliegt? Etwa wenn die Person an einer Demenz erkrankt ist.
Ja, ist eine gute Frage. Da ist es natürlich etwas schwieriger. Die Wahrnehmung ist ja dann auch oft eine andere. Dann geht es vor allem darum, sensibel zu beobachten. Also auch wenn die betroffene Person sich im Verlauf der Erkrankung irgendwann nicht mehr klar äußern kann, spürt man, wie sie auf bestimmte Themen reagiert. Also ich finde zum Beispiel eine gute Idee, manche Häuser haben integrierte Cafés, vielleicht einfach öfters mal unverbindlich dort Kaffee trinken gehen.
Also lieber in kleinen Schritten vorangehen, sich langsam vortasten quasi.
Mhm. Das wäre sinnvoll. Und dann vielleicht gemeinsam ein Haus anschauen. Erstmal einen Probetag vereinbaren. Vielleicht gibt es auch sogenannte eingestreute Tagespflege. Das sind Tagesbetreuungsplätze in einem Heim und man kann das Haus dann schon mal als Betroffene kennenlernen. Ja. Und eventuell auch jemand Vertrauten mitnehmen. Manchmal hilft es auch, eine außenstehende Person mit ins Gespräch zu nehmen, etwa einen Hausarzt, eine Pflegeberatung oder eine gute Freundin. Dann fühlt sich die Person vielleicht nicht so überrollt.
Ja. Und rein rechtlich gesehen gilt, auch bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit bleibt trotzdem die Selbstbestimmung erhalten, also solange keine akute Gefährdung vorliegt.
Mhm, genau so ist es. Am Ende entscheidet immer der betroffene Mensch. Eine sogenannte Zwangseinweisung ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich, mit Gerichtsbeschluss und medizinischem Gutachten. Und das ist keine schnelle Lösung, sondern wirklich nur der letzte Weg, wenn die Versorgung nicht mehr gesichert ist.
Absolut. Gut, dass du das nochmal so deutlich machst, denn das heißt, es muss sich also keine pflegebedürftige Person Sorgen machen, einfach so ins Heim abgeschoben zu werden. Richtig. Sowas geht wirklich nur in absoluten Notlagen.
Genau.
Okay, wir haben jetzt viel über das Wie gesprochen, aber ein Punkt darf natürlich nicht fehlen. Was kommt da eigentlich an Kosten auf einen zu?
Ja, das ist eine gute Frage, denn egal ob zu Hause oder im Heim gepflegt wird, die Kosten sind immer ein Thema und oft sogar das Dauerthema, das am meisten Sorgen bereitet.
Gut, fangen wir mal mit den Basics an. Grundsätzlich beteiligt sich die Pflegekasse an den Kosten, aber nie komplett. Wer zu Hause gepflegt wird, bekommt entweder Pflegegeld, wenn nur die Angehörigen übernehmen, oder sogenannte Pflegesachleistungen, wenn ein ambulanter Dienst im Einsatz ist.
Und was man bekommt, hängt vom Pflegegrad ab. Genauer gesagt hängt das vom Bedarf der täglichen Unterstützung ab.
Genau. Je höher der Pflegegrad, desto höher die Leistung. Aber es reicht in der Praxis selten, um alle Kosten zu decken. Deshalb zahlen viele Familien drauf, um zum Beispiel Eigenteile an ambulanten Diensten zu finanzieren und vieles mehr.
Ja, und im Pflegeheim sind die Kosten dann doch noch etwas höher, muss man sagen.
Das ist leider definitiv so. Die Pflegekasse zahlt zwar einen festen Betrag, aber den Eigenanteil für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten muss man selbst tragen. Der Eigenanteil liegt dann je nach Region und Einrichtung zwischen 3.000 und 4.500 Euro im Monat. Wobei die Pflegekasse bei einem längeren Aufenthalt einen immer größeren Anteil der Pflegekosten übernimmt.
Ja, das ist schon wahnsinnig viel Geld, ja. Und gerade Menschen mit einer kleinen Rente fragen sich jetzt natürlich, wie soll ich denn das eigentlich überhaupt stemmen?
Ja, und zur Wahrheit gehört auch, nicht wenige brauchen auf die Art nach und nach, ja, mehr oder weniger ihr ganzes aufgebautes Vermögen auf. Und wenn das trotzdem nicht ausreicht, dann kann man Hilfe zur Pflege beantragen, also Sozialhilfe für die Pflege eben. Dann prüft das Sozialamt, ob es da in der Pflicht ist, einzuspringen.
Ja, oder die Kinder müssen ran, das kann auch passieren.
Kann passieren, aber eine Pflicht zum sogenannten Elternunterhalt gibt es nur, wenn man mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdient, also die Kinder jetzt. Dann kann das Amt prüfen, ob man einen Anteil dazu zahlen muss. Wer weniger verdient, kann tatsächlich nicht in die Pflicht genommen werden. Manche zahlen aber natürlich trotzdem freiwillig einen Teil dazu.
Also ich finde, das ist wirklich wichtig zu wissen, weil viele Angehörige sofort Panik bekommen, wenn das Wort Heim fällt. Und da denken viele, das ruiniert uns auch finanziell.
Ja, es gibt auf pflege.de einen ausführlichen Ratgeber zu den Kosten und Leistungen im Zusammenhang mit dem Pflegeheim. Den verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Schauen Sie sich den bitte genau an, denn dann wissen Sie Bescheid, was die Pflege im Heim finanziell wirklich bedeutet.
Ja, so, jetzt haben wir über die Entscheidung selbst gesprochen, über die Kosten und die Beteiligung der Pflegekasse. Aber was ist, wenn die Entscheidung fürs Heim gefallen ist? Dann steht man ja plötzlich vor der nächsten Herausforderung. Wohin eigentlich?
Ja, und das ist wirklich ein ganz praktisches Problem, denn Pflegeheimplätze sind in vielen Regionen knapp, gerade in Großstädten. Viele Einrichtungen haben lange Wartelisten. Und wer dann eben erst anfängt zu suchen, wenn es ganz akut geworden ist, hat oft schlechte Karten, dann wirklich was zu finden.
Ja, und genau deshalb nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer. Bitte nicht erst dann handeln, wenn die Hütte brennt. Wer frühzeitig eine Einrichtung besucht, gewinnt später nicht nur Zeit, sondern auch Sicherheit. Und man kann gemeinsam schauen, also wo sich vielleicht die Person auch wohlfühlen würde.
Ja, und um die entsprechenden Einrichtungen in der Nähe zu finden, gibt es übrigens sehr gute Adressen im Internet. Zum Beispiel den Pflegelotsen des VDEK, den Pflegenavigator der AOK, den BKK-Pflegefinder oder auch den Pflegefinder Bayern. Alle bieten eine regionale Übersicht über ambulante und stationäre Einrichtungen. Alternativ können Sie sich aber auch an einen Pflegestützpunkt bei Ihnen vor Ort wenden.
Ja, und dann kommt der wichtigste Teil dabei eigentlich anschauen, anschauen und nochmal anschauen. Weil Bilder im Netz sind nett, aber nichts ersetzt den Eindruck vor Ort. Zum Beispiel, wie riecht es? Wie gehen die Mitarbeitenden mit den Bewohnern um? Ja, und wie wirkt die Atmosphäre eigentlich auf Sie und die Person?
Was bei so einer Besichtigung noch helfen kann, sind übrigens Checklisten, damit man wirklich keinen Punkt vergisst. Zum Beispiel unsere Checkliste dazu auf pflege.de. Die gibt eine gute Orientierung, worauf man achten sollte. Personal, Zimmergröße, Gemeinschaftsbereiche und vieles mehr. Wie habt ihr das damals eigentlich gemacht, Tina?
Ach, weißt du, damals gab es halt leider noch kein pflege.de und wir haben doch einige Fehler gemacht. Und wir haben auch viel zu spät einen Platz für meine Mutter gesucht und uns viel zu wenig informiert. Und da hat eben schon die Hütte gebrannt, die Situation war schwierig zu Hause und dann musste alles ganz schnell gehen. Ja, und so kam es, wie es kommen muss, es lief halt nicht gut für uns und wir haben unsere Mutter wieder nach Hause geholt.
Also eher ein Gegenbeispiel. Mhm. Ich glaube, wenn man das weiß, dann versteht man jetzt auch, warum du so gerne betonst, dass man sich unbedingt frühzeitig informieren und auch mal dort vorfühlen sollte.
Ja, genau. Aus Erfahrung wird man halt schlau. Sich rechtzeitig zu kümmern, nimmt ganz viel Stress aus einer ohnehin emotional schwierigen Situation. Ja, und das gilt übrigens auch für die ambulanten Dienste. Auch da lohnt es sich, mehrere Anbieter zu vergleichen. Wie zuverlässig sind sie? Wie flexibel? Passt es denn auch menschlich? Ja, und einfach mal ein Gespräch führen. So, auch das kann man frühzeitig machen, auch wenn man es noch nicht nutzt. Wir haben ja ganz am Anfang gehört, wie viele Menschen eigentlich ausschließlich Pflegegeld beziehen und die Pflege alleine machen. Aber auch das kann an Grenzen kommen. Denn auch da, was die Dienstleister betrifft, ist es auch nicht immer einfach, einen zu finden, der zu einem passt, ja, und der auch noch Kapazitäten hat.
Ja, und noch ein kleiner Hinweis dazu. Auch Pflegeeinrichtungen werden regelmäßig geprüft. Auf pflege.de findet man Infos zu Qualitätsprüfungen nach dem neuen System mit Pflegegradverteilung, Fachkraftquote und noch viele mehr. Das kann auch eine Entscheidungshilfe sein.
Mhm, genau. Und weil ich es noch nicht oft genug gesagt habe, sage ich es einfach nochmal, weil es für mich das Wichtigste war und für viele auch ist, nicht abwarten, bis alles ganz schnell gehen muss. Wer früh sucht, hat vielleicht eine Chance zur Auswahl. Wer spät sucht, hat Druck und findet vielleicht nichts in der Nähe, das was ja auch gewünscht ist, oder nichts, was dann wirklich gefällt.
Genau. Ja, wir haben heute viele Aspekte gestreift. Die Frage ambulant oder stationär, emotionale und organisatorische Herausforderungen, finanzielle Fragen, ja und eben jetzt, worauf es bei der Suche nach einem passenden Angebot wirklich ankommt.
Es war wirklich viel, aber ich hoffe, wir konnten ein paar Impulse setzen. Es gibt halt leider keine perfekte Lösung und es gibt auch nicht den einen Weg, der für alle gilt, weil die Situation halt doch immer sehr unterschiedlich ist.
Ja, und Entscheidungen zur Pflege sollten halt nicht immer allein aus dem Bauch heraus getroffen werden. Es gibt schon auch klare Fakten, Kriterien und rechtliche Rahmenbedingungen. Ja, die sollte man kennen, bevor man sich eben für einen Weg entscheidet.
Ja, das stimmt schon, Hannes. Aber gleichzeitig darf man die emotionale Seite nicht unterschätzen. Denn viele Angehörige haben Angst, ein Umzug ins Heim bedeutet dann Versagen oder Abschieben, was eh so ein blöder Begriff ist, der leider noch viel zu oft genutzt wird. Ja. Denn manchmal ist das Pflegeheim genau der Schritt, der allen gut tut, auch der pflegebedürftigen Person. Denn unter chronischer Überforderung leiden auf Dauer alle. Und da sollte man sich einfach nichts vormachen.
Wenn Sie jetzt ein klareres Bild davon haben, welche Optionen es gibt und worauf es ankommt, ja, dann war diese Folge ein guter Anfang.
Ja, eins noch, Hannes. Reden hilft. Mit der Familie, mit anderen Betroffenen vielleicht oder mit Profis. Denn niemand sollte solche Entscheidungen alleine treffen müssen. Und wenn Sie noch mehr über die Pflege zu Hause wissen möchten, dann bleiben Sie doch gerne dran. Wir liefern in den nächsten Episoden weitere praktische Einblicke direkt für den Pflegealltag.
Und fundierte Informationen, die helfen, den Überblick zu behalten.
Ja, bis dahin bleiben Sie gelassen und bleiben Sie gut informiert. Servus und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und machen Sie es gut.